Zu den grundlegendsten Elementen des Christentums gehört natürlich dessen heilige Schrift, die Bibel. Und da jetzt eine neue Ausgabe vom Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol beginnt, der sich den Grundlagen des christlichen Glaubens widmet, grüßt Sie nun aus München Leon Bichler herzlich zu unserer Sendereihe Frag den Prof. zur Bibel. In dieser Sendung haben unsere Hörerinnen und Hörer ab jetzt die Möglichkeit, uns anzurufen und unserem Bibelexperten, den emeritierten Professor für neutestamentliche Exegese, Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg, zu allen Bibelstellen live zu befragen, die Ihnen unverständlich oder widersprüchlich scheinen. Rufen Sie uns jetzt an und stellen Sie Ihre Frage zu einer schwierigen oder unverständlichen Bibelstelle live an unseren Fachmann unter 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands bitte folgende Nummer wählen. Es ist die 0049 89 517 008 008. Alternativ können Sie uns auch Ihre Frage auf unserer Facebook-Seite mit dem Namen Radio Horeb stellen und wir behandeln diese dann nach Möglichkeit live in der Sendung. Falls Sie bei uns telefonisch nicht durchkommen sollten und falls Facebook auch keine Option für Sie ist, dann können Sie uns Ihre Frage zur Bibel auch gerne per E-Mail senden und zwar an info@horeb.org. Dann wird sie voraussichtlich in einer der nächsten Folgen thematisiert. Bevor es jetzt gleich losgeht mit den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer zur Bibel, begrüße ich zuvor ganz herzlich meinen Sendungsgast, Professor Klaus Berger aus Heidelberg. Grüß Gott und willkommen auf Radio Horeb, Herr Professor Berger.
Ja, hallo.
Herr Professor Berger, bevor die ersten Hörer mit Ihren eigenen Fragen am Telefon drankommen, geben wir hiermit auch noch eine Frage unseres Hörers Herrn Mack aus München an Sie weiter, die er per E-Mail an uns gestellt hat. Nämlich möchte er gerne etwas zur Übersetzung der Vaterunser-Bitte um das tägliche Brot wissen. Nämlich in einem Artikel der Zeitschrift Christ in der Gegenwart stünde etwa, dass die Übersetzung tägliches bei tägliches Brot möglicherweise nicht den wahren Sinn treffe, denn schon Hieronymus habe in seiner Übersetzung vom Matthäusevangelium Supersubstantiales geschrieben und eben nicht Quotidianum, wie es bei Lukas und der üblichen Lateinversion des Vaterunser-Gebetes heißt. Also ein Unterschied, der das Brot einmal als etwas eher Übernatürliches charakterisiert und einmal als etwas eher materiell Alltägliches, wie eben ein Stück Brot. Also man könnte vielleicht auch sagen, einmal vielleicht ein Hinweis auf die normale Ernährung und einmal vielleicht die Bitte sogar um sozusagen die Eucharistie, wie manche dann interpretieren würden. Im griechischen Urtext werde in den Evangelien nämlich das Wort Epiousios benutzt, das eher den übernatürlichen Charakter des Brotes unterstreichen würde, um das man da bittet. Und jetzt sagt unser Hörer Herr Mack, aber die Kunst, dieses Wort im vorliegenden Zusammenhang richtig zu übersetzen, beherrsche ich nicht. Darum wäre er sehr dankbar, die Interpretation jetzt von Ihnen, Herr Professor Berger, zu erhalten. Was meinen Sie denn dazu? Beinhaltet das griechische Wort Epiousios vielleicht sogar beide Möglichkeiten, das tägliche Brot, um das man da bittet, zugleich als materiell und als übernatürlich zu verstehen?
Nein, die Möglichkeit, das Wort Epiousios übernatürlich zu verstehen, lässt das Griechische nicht zu. Denn es heißt entweder das notwendige Brot oder das Brot für morgen. Und die entscheidende Frage ist, wofür man sich entscheidet, ob man ein Jota einfach verschlucken kann oder ob es, wenn es nicht verschluckt wird, stehen bleiben darf und was das für Folgen hat. Das ist eine witzige Frage. Ein Jota ist der kleinste Buchstabe des Griechischen. Wenn es hieße, Epiousios im Sinne des notwendigen, des wesentlichen Brotes, dann entsteht ein Bruch zwischen dem I und dem U. Das nennt man Hiat und das lässt das Griechische eigentlich nicht zu. Deshalb scheidet diese Möglichkeit aus meiner Sicht aus. Es bleibt die schwierigere, inhaltlich schwierigere Deutung, dass man es herleitet vom kommenden Tag. Denn kommend heißt Epienai, da gehört das I zum Wort. Ienai heißt gehen auf Griechisch. Der lange Rede, kurzer Sinn. Aus meiner Sicht ist die einzige Möglichkeit, den griechischen Text zu deuten, und wir haben keinen anderen, dass man sagt, Brot für morgen, gib uns heute. Das heißt auf Deutsch, gib uns heute das Korn, das wir dann in der Nacht backen können oder zu dem wir Sauerteig dazusetzen können, sodass es am nächsten Tag ein genießbares Brot ist. Dazu brauchen wir aber die Bestandteile heute schon. Die Deutung mit quotidianos in der Vulgata, in der gewöhnlichen lateinischen Form täglich, ist durch das Griechische nicht gedeckt, und die Deutung supersubstantialis, übernatürlich, ist auch nicht gedeckt aus inhaltlichen Gründen, denn es geht ja im Vaterunser nicht um Sakramentstheologie, sondern es geht um schlichte Nöte der Menschen. Es geht um die Schuld, von der wir befreit werden müssen, die Schuldigen. Es geht um die Schuldiger, also diejenigen, denen wir etwas schuldig sind. Es geht um den Teufel und die bösen Mächte. Und deshalb geht es auch um das Eingeständnis, selbst das Brot für morgen brauchen wir aus deiner Hand, o Herr. Deshalb scheidet also, weil von Sakramenten gar nicht die Rede ist, die Deutung übernatürlich aus. Und es scheidet auch die Deutung im Sinne der Notwendigkeit aus, weil sonst das I verschluckt wäre im Griechischen. Das müsste dann heißen Epousios, aber es steht da Epiousios. Und Epiousios kann sich nur beziehen auf den kommenden Tag. So schwierig das auch ist, wir wissen heutzutage kaum noch etwas von der Backtechnik im antiken Palästina. Ich habe mich mal damit beschäftigt in einem Buch zu diesem Thema Korn und Brot im Alltag der frühen Christen. Und da habe ich das ermittelt, dass also die Frauen in der Nacht das Brot backen. Und wenn man es mit Sauerteig versetzt, dann braucht es immerhin 7 bis 10 Stunden, dass der Sauerteig durch ist und den Teig durchdrungen hat. Also das muss vorbereitet sein, das Backen des Brotes. Wir kennen das von guten Bäckern, da sind die Semmeln noch warm am Morgen. Gute Bäcker stehen auch heute um 4 Uhr auf und backen das Brot, sodass es noch warm ist. Genau das ist zur Zeit Jesu auch der Fall. Und da muss man natürlich das Mehl am Tag vorher besorgen.
Vielen Dank, Professor Berger, für diese Auskünfte zur Vaterunser-Bitte um das tägliche Brot. Diese Frage hat Herr Mack aus München an Sie gestellt und damit auch die Einladung an unsere weiteren Hörerinnen und Hörer, Ihre Fragen entweder jetzt hier live zu stellen durch die Nummer, die ich gleich nochmal durchgebe, oder auch gerne per E-Mail an info@horeb.org. Natürlich können Sie die Fragen jetzt auch bei Facebook posten auf unserer Seite Radio Horeb und dann stellen wir diese gerne an Professor Berger hier live für Sie. Als erster Anrufer heute in der Sendung hat Herr Dr. Ärmlich die folgende Nummer gewählt. Das ist die 089 517 008 008. Unter dieser Nummer haben Sie jetzt die Möglichkeit, auch wieder durchzukommen. Versuchen Sie es einfach. Und so begrüße ich als Ersten jetzt Herrn Dr. Ärmlich aus Dresden. Grüße Gott.
Ja, grüß Gott. Herr Professor, ich habe gleich zwei Fragen. Und zwar geht es erstens um den Begriff gezeugt, nicht geschaffen. Also nicht geschaffen, das kann ich mir vorstellen. Aber was das nun bedeutet in dem Zusammenhang, gezeugt, nicht geschaffen, also die zweite Person der drei Dreifaltigkeit. Und das Zweite ist, ich hätte gerne noch mal die Definition und Erklärung des Wortes Klerikalismus. Das hört man in letzter Zeit öfter.
Ja, vielen Dank für die Frage. Das deutsche Wort gezeugt geht zurück auf das Lateinische und das ist in diesem Falle aufschlussreich, denn es heißt genitum non factum, also von gignere, und das heißt hervorbringen im Sinne des elterlichen Hervorbringens eines Kindes. Daher kommt auch dann der Geburtstag, das Genesta, Gignere und Genesta hängen zusammen, das Werden und Entstehen. Und was Schaffen bedeutet, ist klar. Schaffen ist ein Akt, in dem ein Objekt in die Welt gesetzt wird, so wenn ich ein Gedicht schaffe oder wenn ein Schnitzer ein Kunstwerk schnitzt, ich habe eine schöne geschnitzte Lampe, das ist geschaffen. Und gezeugt ist, wenn etwas organisch aus einem hervorgeht. Das deutsche Wort Zeugen verwenden wir in der Regel nur vom Vater, aber anatomisch, biologisch gesehen gilt es natürlich, dass Mann und Frau zusammen das Kind zeugen, soweit die Biologie. Und wenn es von dem Vater und dem Sohn heißt, gezeugt, nicht geschaffen, dann bedeutet das eigentlich hervorgegangen aus dem Vater. Organisch hervorgegangen, so ähnlich wie ein Kind von Eltern abstammt. Deshalb heißt es ja auch bei Gott Vater und Sohn. Und damit man das richtig versteht und nicht biologisch, muss man sich das so vorstellen, dass der Sohn alles, was er hat, dem Vater verdankt.
Also nicht in dem Sinne, im zeitlichen Sinne, dass erst der Vater war und dann hat er seinen Sohn hervorgebracht. So ist das nicht gemeint, nein?
Nein. Die Zeit spielt da noch gar keine Rolle. Es geht nur um das, was man das Wesen nennt bei den Theologen. Und da geht es, Karane hat das mal so gesagt, ich habe es von ihm selber gehört und gerne aufgenommen, dass der Sohn alles, was er hat, dem Vater verdankt.
Ja.
Das und nicht mehr, sagt dieses Wort.
Ja, na danke.
Bitte schön.
Und die zweite Frage noch, ne? Klerikalismus.
Das Wort Klerikalismus kommt von Kleros, dem griechischen Wort, und das heißt das Los, und bezieht sich ja auf das besondere Erbteil, den besonderen Erbteil, wenn man das männlich dekliniert, den die Priester hatten im alten Israel. Alle Stämme haben ihren Anteil am Land. Nur die Priester haben ein Land, das nicht durch regulären Weg zustande kommt, weil ja Priester auch neu berufen werden. Und dadurch sind sie diejenigen, die das Land per Los empfangen. Also das Erloste, ihnen durch Los zugeteilte, das ist schon im Alten Testament Name derer, die zum Tempel gehören. Das wird dann übertragen irgendwann auf den christlichen Klerus, aber nicht innerhalb der ersten drei Jahrhunderte. Diese Gleichsetzung mit den alttestamentlichen Priestern und auch Leviten, das ist erst eine Sache des beginnenden Mittelalters, noch nicht der alten Kirche. Das hat auch seine guten Gründe, warum das in der alten Kirche nicht ist. Denn man sagt eben, das Priestertum ist im Neuen Testament etwas total anderes als im Alten. Denn wir haben keinen Tempel, wir haben keine blutigen Opfer, wir haben keine Beschränkung auf Jerusalem und so weiter. Trotzdem bleibt das Wort Kleros, um zu erklären, wovon die Priester leben.
Herr Professor, mir ging es eigentlich darum, dass man der Kirche heute Klerikalismus vorwirft.
Ja, Klerikalismus ist dann davon, also von dem Wort Klerus gebildet. Und Klerikalismus ist eine Berufskrankheit sozusagen, dass also der Klerus nur an sich selber denkt, um sich selber kreist, um den eigenen Berufsstand und sich nicht um Leute kümmert, die ihm anvertraut sind. Das ist dann zur Definition einer Krankheit geworden.
Danke, ja.
Wir danken Ihnen und freuen uns, dass Professor Berger Ihnen damit ausreichende Auskunft geben konnte.
Ich danke Ihnen.
Alles Gute. Als nächstes begrüßen wir einen Anrufer aus Usingen. Herzlich willkommen auf Radio Horeb, Herr Weber.
Ja, grüß Gott. Mein Name ist Manfred Weber. Guten Tag, grüß Gott, Herr Professor.
Grüß Gott.
Ich habe eine Frage zu der Bibelstelle in Matthäus 25, beginnend ab Vers 14 von den anvertrauten Zentnern. Also ich komme damit einfach nicht zurecht, speziell mit dem Vers 29, wo da steht, denn wer da hat, dem wird gegeben, und wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, noch genommen. Das passt doch in dem Sinne überhaupt nicht zu Jesus und Gott, dass den Spekulanten, die noch was haben, immer mehr gegeben wird und den Armen auch noch der letzte Rest genommen wird. Also das verstehe ich irgendwie nicht.
Ja, das ist ein interessantes Jesuswort, und man kann das nicht dadurch aus der Welt schaffen, dass man sagt, es wäre unecht, sondern man muss sich dem stellen in seiner ganzen Konsequenz. Und im Zusammenhang der Evangelien ist dieses Wort im Sinne der Radikalität Jesu zu verstehen. Es kommt darauf an, alles zu gewinnen durch radikale Nachfolge Jesu, durch radikale Beobachtung der Gebote Gottes. Und es gelten keine halben Lösungen. Das wollen uns sanftmütige Pastoren öfter nahelegen, als ging es auch billiger, aber dieses Wort sagt, es gilt nur das Ganze. Es gilt nicht die Asche und Glut, sondern nur das Feuer. Und deshalb heißt es, seht zu, dass ihr Habende werdet. Seht zu, dass ihr wirklich das Ziel eurer Existenz und eures Lebens erreicht, indem ihr aus ganzem Herzen Christ seid. Das ist gemeint. Und alle Leute, die das nur nebenbei machen und denen das lästig ist und die sich der Sache schämen, die haben keine Chance. Das ist damit keine Aussage über das Gericht, wie viele meinen. Die sagen dann, das ist nicht ein gnädiger Gott, sondern im Gegenteil, es ist eine Aussage über die Bedingungen des glücklichen Lebens. Ich selber habe das in meinem Leben immer wieder erfahren, dass Dinge, die man halbherzig tut, am Ende einen nur selber enttäuschen und frustrieren und andere auch. Es hilft nur, jedenfalls in Dingen des Glaubens und wenn es um die Liebe und den Sinn des Lebens geht, aus ganzem Herzen etwas zu tun oder es lieber zu lassen. Und das sagt Jesus, wer wenig hat, so müsste man das eigentlich übersetzen, dem wird auch das Wenige, das er hat, genommen. Halbe Lösungen gibt es nicht, es gibt nur die fröhliche ganze Lösung. Nehmt euch das zu Herzen, sagt Jesus. Noch einmal, es ist nicht ein Wort, vor dem man Angst haben muss, sondern ein Wort, das einen begeistern soll. Wie Benedikt der 16. gesagt hat, auf dem Kölner Weltjugendtag, die Jugend will das Große. Genau, ihr seid die Jugend, euch steht das Große an. Und das Große und das Ganze und das, was aus ganzem Herzen geschieht.
Ja, vielen Dank, Herr Professor. Das hilft mir schon ein bisschen weiter jetzt. Also da habe ich eine etwas andere Sichtweise schon halt. Ja.
Okay.
Okay, vielen Dank. Auf Wiederhören.
Wiederhören, Herr Weber.
Wiederhören.
Als nächstes darf ich eine Frage übermitteln, die uns von Frau Lederer aus Tirol übermittelt wurde, beziehungsweise eher einen Kommentar. Denn vorhin sprachen wir ja über die Vaterunser-Bitte bezüglich des täglichen Brotes. Und so merkt die Hörerin an, dass sie eben dabei immer um jedes Wort, das aus Gottes Mund kommt, bittet. Denn Jesus sagt ja auch bei der Versuchung Satans in der Wüste, dass der Mensch nicht nur vom Brot allein lebe, sondern eben von jedem Wort, das aus Gottes Mund komme. Und so sehe sie das als Gegenstand dieser Bitte ums tägliche Brot, also sozusagen bitte um das Wort Gottes. Aber natürlich, wir haben jetzt gehört, wie es vom Urtext her zu verstehen ist. Jeder ist natürlich frei, dann auch noch eigene Bedeutungen mitschwingen zu lassen. Als nächstes hat eine Anruferin aus Frankfurt unsere Nummer gewählt. Und so begrüße ich jetzt als nächstes ganz herzlich auf Radio Horeb Frau Schwürmann. Grüß Sie Gott, willkommen.
Ja, grüß Sie beide.
Hallo.
Also mir geht's auch ums Vater Unser. Und irgendwie, weiß ich nicht warum, seit Jahren, wenn ich das bete, fällt mir immer auf, wenn ich bete und erlöse uns von dem Bösen, dann weiß ich manchmal nicht, warum betest du das? Weil meine Meinung ist natürlich, wie sie es besser, und ich hoffe, dass ich da Erklärung bekomme, dass Jesu am Kreuz gestorben ist für uns und auferstanden ist, und da hat er uns doch schon erlöst vom Bösen. Wieso wird es dann so, ja, im Vater Unser, warum beten Sie das so? Weil manchmal denke ich, es gibt doch keinen, wir sind doch schon erlöst vom Bösen durch Jesu Tod und Auferstehung.
Hören Sie mir noch zu? Die Erlösung, die wir durch Jesus empfangen haben, beschreibt am schönsten Paulus im Römerbrief, Kapitel 8. Er sagt, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die wir in Jesus Christus erfahren haben, nicht Tod und Mächte und Gewalten, und damit meint er auch den Teufel. Der kann uns nicht trennen.
Ja, das ist mir klar.
Trotzdem ist der Teufel, wie wir sehr wohl sehen, weiter am Wirken.
Ja.
Und im Vater Unser geht es im vorangehenden Satz um die Bitte, lass uns nicht in Versuchung geraten. Und dann kommt der Schluss, vielmehr befreie uns von dem Bösen. Derjenige, der versucht, ist der Teufel, der Böse. Und wenn wir Gott bitten, lass uns nicht in Versuchung geraten, dann heißt es, wir würden...
Aber er führt uns doch gar nicht in Versuchung. Das ist so mein Bedenken dabei.
Die Bitte heißt, lass uns nicht in Versuchung geraten. Und derjenige, der versucht, das ist die Anschauung der Bibel, ist der Teufel. Das will ich Ihnen gerne erklären. Denn der Teufel, das sind nicht wir, sind nicht Sie, ist nicht mein Herz, sondern es ist die scheinbare Logik, die mir einreden will, du brauchst das jetzt zur Belohnung und gönn dir doch auch mal was. Es ist also eine Macht, die uns gegenübersteht und die irgendwie intelligent ist und die man sich im Sinne der Bibel als eine Art von Person vorstellen kann. Und es geht darum, dass die Menschen leicht auf diese Einreden eingehen. Das merkt man jeden Tag. Es wird uns etwas nahegelegt, es wäre doch schön, es wäre doch gut, wenn man hier Zugriffe, wo es keiner merkt. Das genau versteht man unter Versuchung. Und wenn wir nachgeben, werden wir trotzdem schuldig. Aber wir sind in eine Situation geraten, die uns es nahelegt, unsere Grundsätze zu verlassen und dem nachzugeben. Und darum bittet das Vaterunser. Nochmal, lieber Gott, lass uns nicht in die Situation geraten, dass eine Versuchung an uns herantritt, der wir nicht gewachsen sind, die so mächtig ist und uns so etwas einflüstert, dass wir leicht nachgeben. Befreie uns vielmehr von dieser menschenfeindlichen Art von Lügen und Gespinsten, die uns nur von dir wegführen will. Das versteht man unter Teufel. Der Teufel hat nicht Schwanz und Hörner und Pferdefuß, sondern der Teufel ist eine Art von Intelligenz, die sich bei uns einnistet, der wir am Ende nicht gewachsen sind. Und deshalb bitten wir darum, erlöse uns davon. Und am Kreuz sind wir schon erlöst, weil wir grundsätzlich die Möglichkeit bekommen haben, überhaupt mit Erfolg zu bitten. Überhaupt dem Wort Jesu zu folgen, alles, was ihr bittet, wird euch gewährt werden. Das ist nämlich eine Frucht der Erlösung. Das kommt daher, dass Jesus uns zu Gottes Kindern gemacht hat. Und wenn Kinder darum bitten, lass uns nicht in die Grube fallen, dann wird dieses Gebet von Gott erhört werden, weil er unser Vater ist seit der Taufe, seit der Erlösung durch Jesus Christus.
Ja, ich habe da ein Riesenglück, dass ich sehr nah ihm sein darf. Und ich habe sie jetzt ganz gut verstanden. Ja,
weil
ich weiß, dass Teufel stärker ist als jeder Mensch. Das ist klar. Ja, das ist mir vollkommen klar. Das aber jetzt, wie Sie es erklärt haben, dann kann ich doch, ohne jetzt da nachzudenken, das so weiter beten.
Ja, natürlich.
Ich muss mich nicht mehr dran anstoßen, weil wir ja Erlöste sind. Und dass der stärker ist als wir, das ist mir ganz klar. Also der legt mir so viel Steine in den Weg, da manchmal muss ich ihm sagen, jetzt ist aber Schluss mit lustig, Jesus ist mein Boss, nicht du. Ja, und da bin ich vielleicht wie ein Kind, aber so meine ich das auch.
Ja, das ist auch richtig.
Okay, vielen lieben Dank. Ja?
Bitte.
Tschüss.
Wiederhören. Als nächstes hat eine anonyme Anruferin aus Köln eine Frage hinterlegt. Und zwar würde sie sehr gerne wissen zur Bibelstelle Markus 7, 14 bis 23, wo es eben heißt, dass nicht das den Menschen unrein macht, was in die Grube fällt, sondern das, was aus ihm herauskommt. Da sagt diese Anruferin, da vergleicht Jesus doch zwei Ebenen, nämlich die Nahrung und das Handeln. Zwei Ebenen, die doch eigentlich getrennt sind und nichts miteinander zu tun haben erstmal, oder? Ist es nicht ein Vergleich von Ungleichem?
Das ist ein Missverständnis. Jesus nennt ja das, was aus dem Menschen herausgeht, was ihn verunreinigt, dort beim Namen. Und er sagt, das ist Jähzorn und Eifersucht und Schimpfkanonaden. Das ist Hass und Gewalt. Das geht aus dem Menschen heraus. Und das sind Untaten. Und das ist das, was den Menschen wirklich gefährdet. Und nicht das, was in ihn hineingeht, nämlich irgendwelche unreinen Speisen. Und man muss das aus der Zeit Jesu verstehen und aus dem Judentum. Im Judentum gibt es unreine Speisen, wie für die Moslems bis heute. Daran können wir das gut erkennen. Die Moslems essen kein Schweinefleisch. Das ist für sie unrein, weil es irgendwo mal ein Götzenopfertier war für heidnische Götter. Seitdem essen Juden und Moslems keine Schweine. Das verstand man unter Unreinheit, weil es eine Bekenntnisfrage wurde. Bekennst du dich zu den Götzen oder hältst du dich davon fern? Und Jesus sagt, diese Art von Angst vor dem falschen Fleisch oder dem falschen Tier, das man isst, ist unberechtigt. Da braucht ihr keine Angst vor haben. Aber Angst müsst ihr haben vor den Dingen, die aus euch herausgehen, nämlich Wut und Zorn und Hass.
Vielen Dank, Professor Berger, für die Erläuterung dieser Anmerkung, dieser Frage unserer Anruferin aus Köln. Und als nächstes hat eine Dame aus Freiberg am Neckar angerufen. Und so begrüße ich jetzt in der Sendung ganz herzlich Frau Oeller.
Grüß Gott, Herr Bichler, grüß Gott, Herr Professor Berger. Ich habe da zwei Fragen. Und zwar, wie kann man das verstehen oder wie hat Jesus das gemeint, als er zu seinen Jüngern sagte, ihr werdet noch größere Dinge tun. Also noch größere Wunder wahrscheinlich tun. Aber kann man denn größere Wunder tun, als Jesus getan hat?
Ja, das Wort groß wird hier seit zwei Jahrtausenden diskutiert an der Stelle und es heißt im Griechischen nicht nur die Qualität, sondern auch die Quantität. Aha, denn die Jünger sind viele. Bei Jesus 12 plus Frauen, die ihm nachfolgen. und später in der Kirchengeschichte viele, viele Heilige und auch weniger Heilige, die Wunder tun. Und wenn Jesus sagt, ihr werdet noch viel mehr tun als ich, so muss man das übersetzen, viel mehr, nicht viel stärker, nur dafür gibt es gar kein Kriterium, ist ein Totenerwecken etwas, ist es etwas Größeres, als wenn man einen Lahmen wieder gehen macht. Darüber diskutiert die Bibel gar nicht. Wunder ist Wunder, aber es geht um die Vielzahl und die wird in der Kirchengeschichte erfüllt, wie wir sehen.
Ja, und dann habe ich noch, danke, dann habe ich noch eine Frage zu Petrus. Also man tut ihm vielleicht Unrecht, wenn man er wollte ja Jesus vielleicht gar nicht, im Grunde genommen gar nicht verleugnen, sondern hat es vielleicht aus Angst gesagt oder es kam eben so heraus, dass er ihn verleugnet hat, weil aus Angst, er dachte vielleicht, Jesus sagte ja zu ihm, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und was er damals gedacht hat, das können wir ja nicht wissen, aber vielleicht war das so sein Gedanke, ja, wenn ich jetzt auch gefangen genommen werde, dann was geschieht dann? Jesus hat mich ja beauftragt, als dass ich seine Kirche bauen werde und oder dass er seine Kirche aufbaut auf ihn. Vielleicht tun wir ihm da Unrecht auch manchmal, dem
also
Petrus.
Also man braucht, glaube ich, keine Angst zu haben, Petrus Unrecht zu tun. Er ist eindeutig ein Versager und er ist ein bisschen sehr feige. Und das Wort Jesu an Petrus, du bist Petrus der Fels, erinnert mich immer an das, was mein Arzt sagt. Jedes Jahr gehe ich einmal zur Rundum-Untersuchung zu meinem Arzt und der weiß, ich habe eine defekte Herzklappe. Aber das erwähnt er nicht als erstes, sondern er sagt immer, Sie haben ein kräftiges Herz. Und daran erinnere ich mich ganz oft und es tröstet mich. Wenn das der Arzt sagt, Sie haben ein kräftiges Herz, dann brauche ich keine Angst zu haben. Ich denke, das ist genauso bei Jesus, der zu Petrus sagt, du bist der Fels, dir schenke ich das Vertrauen, dass es der Hölle nicht gelingen wird, das kaputt zu machen. Es sieht manchmal so aus, und wir kennen ja unsere Zeitgeschichte, da sieht es sehr so aus, als seien die Mächte des Verbrechens stärker als die ganze Kirche. Jesus sagt, bei all dem steht Gottes Treue auf dem Spiel, nicht das Versagen der Menschen. Lieber Petrus, auch nicht dein mangelnder Mut, auch nicht deine Schwäche, auch nicht, dass du ein Schlappschwanz oder eine Schlafmütze bist, sondern es steht auf dem Spiel, das, was Gott will und was Gott dieser Kirche verheißen hat.
Vielen Dank, das ist ein guter Punkt.
Bitte schön.
Ja. Wiederhören.
Alles Gute, wiederhören, Frau Euler. Vielen Dank, Professor Berger. Und jetzt geht's auch gleich weiter mit neuen Fragen rund um die Bibel an Sie. Und so ruft aus Regensburg Herr Pauligan. Grüße Gott bei Radio Horeb.
Ja, grüß Gott. Herr Dr. Berger, ja. Ich habe zwei Fragen. Die erste aus dem Alten Testament, und zwar aus den 10 Geboten. Dort gibt es ein Verbot von Abbildungen. Also im 5. Mose 5,8, du sollst dir kein Gottesbild machen, das irgendetwas darstellt am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Jetzt ist es aber so, im Salomonischen Tempel wurde zum Beispiel das Meer dargestellt. Es stand auf 12 Rindern. Dann wurden Palmen und Löwen dargestellt. Und noch auf der Bundeslade waren 2 Cherubim. Wie passt das zusammen?
Ja, es geht dem Alten Testament um einen Unterschied zum Götzendienst. Weil in den Religionen rund um das Alte Testament, also rund um die Bibel, alle Religionen Abbilder von Göttern und der göttlichen Welt haben. Und im Christentum, im Judentum wird dieses ja auch weitgehend bewahrt. Es gibt neuerdings Funde von Synagogen aus der Zeit schon vor Christus, wo man auch bildliche Darstellungen gewagt hat von Tieren und so weiter. Aber im Großen und Ganzen wird das streng bewahrt. Und die alte Kirche hat immer wieder darüber gestritten, darf man Gott und Jesus Christus nachstellen oder nicht. Und der Streit war der sogenannte Ikonoklastenstreit. Muss man die Bilder abschaffen, zerstören? Mit Rücksicht auf den Islam gab es gerade in der Ostkirche immer wieder Bewegungen, die die Bilder zerstört haben. Und in dem Orden, dem ich angehöre, den Zisterziensern, gibt es in der Kirche in der Regel keine Bilder, außer dem Kreuz und der Mutter Gottes, die neben dem Kreuz steht, an der linken Seite, wenn man davor steht. Da kann man in jeder Zisterzienserkirche erkennen. Aber keine anderen. Das ist eine Rücksichtnahme auf dieses zweite Gebot. Aber die Kirche im Ganzen hatte entschieden, und das finde ich auch richtig, seit der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus haben wir ein Bild von Gott und sozusagen ein Foto von Gott. Und wenn Jesus Christus ein Mensch war wie wir, dann konnte man ihn auch anschauen. Und damit ist die Unanschaulichkeit Gottes und das Bilderverbot aufgehoben durch Gottes eigene Menschwerdung. Nochmal, im Alten Testament ist das Bilderverbot eine Unterscheidung zu anderen Religionen. Grundsätzlich, das jüdische Religion ist die einzige, die systematisch darauf verzichtet, Götterbilder zu haben. Das hängt auch damit zusammen, dass es wandernde Nomaden waren, die nicht irgendwelche schweren Kultbilder immer mitschleppen wollten, sondern gesagt haben, unser Gott ist der Himmelsgott. Das war eine großartige Befreiung von all dem Tempelkitsch. Indem Gott Mensch wird, Jesus schickt ja den Menschen auch nicht ein steinernes Bild, sondern ganz anders, als man gedacht hat, wird er Mensch, ein etwas Lebendiges, kein totes Bild, das man mitschleppen muss. Und daraufhin hat die Kirche gesagt, wenn es sich um einen Menschen handelt, dann darf man auch Gott wie einen Menschen sich vorstellen, denn das hat Gott selber gewollt. Das ist die Geschichte des zweiten Gebotes.
Gut, und meine zweite Frage, 1. Petrus 4,1. Da Christus im Fleisch gelitten hat, waffnet auch ihr euch mit diesem Gedanken. Wer im Fleisch gelitten hat, für den hat die Sünde ein Ende. Wie kann ich das verstehen?
Ja, die Sünde besteht darin, nach paulinischer Definition und nach dem, was rund um Paulus geschieht, dazu gehört auch der 1. Petrusbrief, dass man daran Gefallen findet, am kreatürlichen Genießen. Beispiel ist Alkoholsucht oder Sexsucht. Das beruht immer darauf, dass man den Gelüsten nachgibt, die man in sich selber empfindet. Und wer leidet, erfährt das Gegenteil. Er erfährt nicht Gelüste, sondern wer als Christ leidet, erfährt Unrecht und Strafen und kommt auch, wenn er standhaft ist, nicht auf die Idee, davon zu laufen. Und deshalb sagt dieser Satz eigentlich, Leute, die für ihren Glauben leiden, haben sich das Genießen um des Genießens willen abgewöhnt. Die wissen andere Prioritäten, andere Dinge, die wichtig sind in ihrem Leben. Leute, die für ihren Glauben leiden, wir wissen das von unseren Leuten in der DDR, was die gelitten haben zum Teil, dass die Kinder nicht studieren durften, nur weil der Vater Pfarrer war und sowas. Leute, die verfolgt werden, denken nicht daran, wie kriege ich meinen Bauch voll, sondern denken daran, wie bewahre ich meine Identität. Und dieses sagt Petrus hier und das sagt auch Jesus, das ist das eigentlich Wichtige. Nicht dem Bauch zu dienen und der Lust, sondern dem, was einen trägt und hält. Und das ist der Glaube.
Wir hoffen, dass Ihnen damit genügend geantwortet ist, Herr Paulik.
Ja, vielen Dank.
Alles Gute Ihnen.
Und Gottes Segen.
Ebenfalls. Vergeltsgott, danke. Wiederhören. Als nächstes hat ein Herr aus der Nähe von Leipzig unsere Nummer gewählt, um seine Frage jetzt an Sie zu stellen. Ich begrüße ganz herzlich auf Radio Horeb Herrn Berwolf. Hallo.
Ja, und grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Vielen Dank. Professor Berger, was Sie noch einfügen wollte zu Ihrer Ausführung, die Sie gerade gemacht haben. Jesus sagt ja selber mal, wer mich sieht, der sieht meinen Vater. Und da wird es auch deutlich, von wem wir ein Bild machen dürfen.
Ja, genau.
Das fiel mir noch so ein, um die Frage dann nochmal komplett zu machen. Nun bin ich nicht so bibelfest, wie ich jetzt vielleicht eingangs erschien. Ich bin über ein Evangelium gestolpert. Ich kann jetzt so eine Phrase, ich hoffe, dass Sie damit etwas anfangen können. Und zwar sagte Jesus einmal so sinngemäß, die Pharisäer seien wie Pfefferminze oder, also da werden Kräuter aufgezählt.
Ja, ja, das handelt sich um Matthäus 23. Und nach Matthäus 23 geht es um die Pharisäer, die also eine besondere Gebühr einführen für besondere Kräuter, die man besonders in Rechnung stellt. Und Jesus hält den Pharisäern dieses vor, dass sie mit Kleinkram sich beschäftigen, also mit Kräutern aus der Küche, dass sie da theologisch drüber nachdenken und nicht über die wichtigen Dinge. Die wichtigen Dinge sind für Jesus allein die Liebe zu Gott und die Liebe zu Menschen.
Was du interpretiert, das sind sehr intensive Kräuter, dass er, dass die Pharisäer, also dass es im übertragenen Sinne heißt, dass sie die Gläubigen praktisch mit der Intensivität der Kräuter so wie den Gläubigen so Sand in den Augen streuen mit ihren Aussagen. Dass es sinnbildlich damit zu tun hat. Das war das, meine Idee gewesen.
Das kann man auch so sagen. In jedem Falle geht es darum, die Pharisäer beschäftigen sich mit Pipifax. Und den Christen geht es um das Wesentliche. Die Pharisäer waren damals im Übrigen nicht böswillige Menschen, sondern so etwas wie Volksheilige. Solche haben wir auch bei uns, dem Pater Anselm Grün, etwa Volksheilige, die überall beliebt sind. Und Jesus nimmt diese Volksheiligen scharf aufs Korn und sagt, wenn ihr sie betrachtet, dann müsst ihr da unterscheiden lernen. Manches von dem, was sie machen, ist überflüssig und manches wäre richtiger, strenger zu betonen. Jesus ist also ein strenger Lehrer an diesen Stellen.
Ja, wir danken sehr herzlich für die Beantwortung der Frage unseres Hörers aus der Nähe von Leipzig. Und als nächstes haben wir eine Hörerin, die aus der Nähe von Nürnberg angerufen hat und sie möchte gern anonym bleiben. Und damit begrüße ich diese Dame ganz herzlich auf Radio Horeb. Hallo.
Hallo, ich möchte Sie auch ganz alle herzlich begrüßen. Ich habe zwei Fragen. Und zwar hatte ja Eva drei Kinder. Soweit ich weiß, den Kain, den Abel und den Seth. Und ich möchte gern wissen, mit wem, also der Abel ist ja gestorben, umgebracht worden. Ich möchte gern wissen, mit wem die beiden sich fortgepflanzt haben, wenn das die einzigen beiden Söhne waren. Und also falls Eva noch Töchter, die nicht erwähnt wurden, gehabt hätte, dann wäre ja die Menschheit auf Inzucht aufgebaut. Und ich möchte gern wissen, wie aus Kain und Abel die Menschheit entstanden ist und so gewachsen ist. Und die zweite Frage ist, worum handelt es sich bei dem sogenannten Kainsmal? Mir hat ein Freikrist gesagt, es wäre angeblich die schwarze Hautfarbe. Ja, das sind die beiden Fragen.
Ja, vielen Dank. Die Frage mit der Menschheit wird öfter gestellt, wie also aus Kain und Abel die Menschheit entstanden sein soll oder aus Kain und Seth. Die Antwort ist, die biblischen Texte berichten ja von Dingen, bei denen niemand dabei war, von den späteren. Die Bibel ist also entstanden in diesen Texten frühestens um 800 vor Christus, und da war das also schon auf jeden Fall Jahrtausende her mit den ersten Menschen. Und die zweite Frage ist, was ist eigentlich die Absicht dieser Berichte? Wollen diese Berichte einen vollständigen Stammbaum liefern oder wollen sie nur herausragende Fälle nennen? So wie die Bild-Zeitung, die sagt, Heilbronner Lehrer schlägt Hund, dann interessiert sich die Bild-Zeitung auch nicht für den Stammbaum dieses Heilbronner Lehrers und auch nicht für den Stammbaum dieses Hundes und fragt nicht, wie es dazu kam. Die Bibel will also nicht einen Totalbericht liefern, sondern nur herausragende Fälle mit besonderer Absicht. Bei Kain und Abel ist das deutlich, dass sie sagen will, Mord und Totschlag entsteht aus Neid und aus falsch verstandener Rivalität. Und das ist ja auch in der Regel kapiert worden von den Lesern dieser Texte. Aber es geht nicht um die Absicht, hier ein Standesamt zu ersetzen mit vollständigen Rollen, wo alles drin steht. Die ernste Frage dahinter ist trotzdem die nach dem Monogenismus. Ist also die Menschwerdung an einem einzigen Menschen passiert oder an einer ganzen Halbkugel der Erde? Ist sie öfter geschehen? Gibt es Urmenschen in Afrika und solche in China? Und dann neigt die moderne Biologie dazu, zu sagen, wir stammen alle von einem Menschenpaar ab. Also alle irgendwie von Adam und Eva. Und dass bei den Nachfolgenden dazwischen viele Typen ausgelassen sind, versteht sich von selber. Also nochmal, Herkunft von einem Menschenpaar, das legt die moderne Biologie nahe, aufgrund des Nachzählens der einzelnen Gene. Da hat man gesagt, das weist darauf, dass wir von einem einzigen abstammen. Aber dass die Bibel lückenlos alles berichtet, ist äußerst unwahrscheinlich und auch geradezu unmöglich.
Die Frage unserer Hörerin da nach dieser Inzucht sozusagen, nach dem Inzest, ist da trotzdem noch nicht beantwortet. Schließen Sie sich dann der Biologen an, die sagen, na ja, wenn quasi ein Menschenpaar dann als erstes sozusagen einen neuen Genpool eröffnet hat und auch dann geistbegabt waren und den Heiligen Geist hatten, beziehungsweise dann menschliches Bewusstsein hatten, sagen wir mal vielleicht so, theologisch freier formuliert, dass dann auch sozusagen eine familieninterne Fortpflanzung keine Missbildung hervorgebracht hätte? Das so sagen ja manche Biologen. Sind Sie das dann auch so, Professor Berger?
Nein, man darf das nicht zu wörtlich nehmen. Was man daraus entnehmen kann, das ist auch heute wichtig, wir Menschen sind alle miteinander verwandt. Das war Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dass es bis in die letzten Jahrhunderte auch bei uns üblich war, in der näheren oder weiteren Verwandtschaft zu heiraten. Zur Zeit Jesu war das sowieso üblich, das kann man nachweisen anhand der erhaltenen Notizen, dass man am liebsten innerhalb der Verwandtschaft heiratete. Das war für die Menschen kein Problem. Offenbar gibt es da, wenn man das statistisch weiterverfolgt, in der neueren Zeit dann verstärkt Missbildungen und Krankheiten, weil sich die negativen Dinge summieren, aber die positiven nicht vererbt werden. Das haben wir schon in der Schule gelernt. Aber für frühere Jahrhunderte galt die Grenze der Verwandtschaft nicht so eng wie heute bei uns. Es war also kein Problem, innerhalb eines Dorfes zu heiraten, auch wenn man über 30 Ecken verwandt war.
In der wenigen verbleibenden Zeit dann auch nochmal die Nachfrage auf den zweiten Punkt der Hörerin, nämlich die Bedeutung des Kainsmals in aller Kürze.
Was das Kainsmal genau war, wissen wir nicht. Es war vermutlich irgendein Stammeszeichen. Aber es ist ganz sicher, dass es nicht die schwarze Hautfarbe war. Das ist ja geradezu lächerlich. Sondern denken Sie an solche Tätowierungen, wie wir sie aus Indien heute noch kennen, dass Menschen, die einer bestimmten Sippschaft angehören, auch ein bestimmtes Erkennungsmal leiblicher Art tragen.
Manche Theologen sagen ja, es sei entweder ein Bestrafungsmal oder auch aber ein Schutzmal. Für welche der beiden Positionen würden Sie sich eher aussprechen?
Das ist auch bei den Stammeszeichen heute umstritten. Die einen Leute sagen, Igitt, der gehört der Familie sowieso an. Und die anderen sagen, das ist einer von uns, den müssen wir beschützen. Also diese doppelte Reaktion auf Zeichen gibt es auch heute. Selbst bei Modeartikeln, bei all dem, was die Menschen am Körper haben und tragen.
Vielen Dank dafür. Eine für heute letzte Hörerfrage wollen wir trotz der knappen Zeit noch dran nehmen, mit der Bitte, dass die Hörerin sich auch kurz fassen möge. Und so begrüße ich ganz herzlich aus Hamburg Frau Hoffmann. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Zwei Fragen. Es heißt in der Schrift, ihr sollt niemand Lehrer nennen und ihr sollt niemand Vater nennen. Und wann ist dann diese Praxis in der katholischen Kirche mit dem Heiligen Vater aufgekommen? Meine zweite Frage, es heißt von Johannes, er ist der Größte im Himmelreich. Und da denke ich eigentlich immer, das müsste doch Maria, die Mutter des Herrn, sein.
Johannes ist der Größte aus der Sicht Jesu, weil er auch der Größte der Propheten ist, weil er für seine Botschaft sein Leben riskiert. Er wird ja, wie Sie wissen, enthauptet, weil er Herodes und seine Heiratspolitik kritisiert. Und Jesus sieht diesen Mut als etwas ganz Großes an und sagt, er ist der Größte im Himmelreich. Da geht es um die Frage, ist nicht Johannes irgendwie Jesus verwandt als eine prophetische Figur? Das ist ja der Punkt. Und Jesus nennt deshalb nicht seine Mutter, weil sie keine prophetische Figur im weiteren Sinne ist, sondern eben seine Mutter. Das Urteil, was er hier abgibt, bezieht sich auf die christologische Frage, wie nennt man das in der Theologie, ab wann ist überhaupt jemand groß? Und Jesus würde sagen, jemand ist groß, der für seine Botschaft sein Leben riskiert. Und die erste Frage, das gibt es ja schon im Neuen Testament bei Paulus. Selbst in dem frühesten Brief, im ersten Korintherbrief, gibt es schon christliche Lehrer. Bei den Bischöfen um 100 nach Christus gibt es schon Bischöfe, die Väter heißen. Man sagt dann immer, das ist, wenn es ein christlicher Bischof ist, der Vater nennt, ist es dann und insofern, als er den himmlischen Vater abbildet, also auf den himmlischen Vater verweist. Er ist nicht biologischer Vater und nicht Vater im Sinne der dass er vom Himmel gefallen ist, sondern er ist einer, der in seinem Tun und Lehren Gott darstellt, so wie die Apostel Jesus darstellen. Man kann das also fassen in dem neutestamentlichen Begriff der Sendung. Jesus sagt ja zu seinen Jüngern auch, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer euch hört, hört mich. Und wer euch sieht, sieht mich. Und wer mich sieht, sieht den himmlischen Vater. Also wenn es um die Sendung geht, um die Beauftragung, dann kann man sehr wohl hinter der menschlichen Autorität die Autorität Gottes sehen. Und das geschieht auch, wenn wir die Bischöfe Väter nennen oder wenn wir den Religionslehrer einen Lehrer nennen dürfen.
Vielen Dank, Herr Professor Berger, für die Beantwortung dieser Hörerfrage. Weitere Fragen können heute leider nicht mehr beantwortet werden. An alle Hörerinnen und Hörer, die noch Fragen gehabt hätten, gerne die Einladung, diese auch an info@horeb.org per E-Mail zu stellen. Und dann können wir die in einer der nächsten Sendungen ebenfalls behandeln. Das Vaterunser-Gebet, Kain und Abel und viele mehr waren heute Themen, zu denen Sie den Bibelexperten Professor Dr. Klaus Berger befragt haben. Und wir danken Ihnen allen fürs zahlreiche Anrufen und Zuhören. Unser besonderer Dank gilt dabei Ihnen, Professor Berger. Vielen Dank, dass Sie uns diese mitunter schwierigen Themenkomplexe wieder entschlüsselt haben. Unsere Hörerinnen und Hörer sind jetzt herzlich eingeladen, bei dem Gebet zur Todesstunde des Herrn mit anschließendem Barmherzigkeitsrosenkranz mitzubeten. Und diese Sendung kann auch sehr gerne als CD beim Bestellservice geordert werden und auch heruntergeladen werden, sowohl auf horeb.org wie auch in der Radio Horeb App und im Skill von Alexa als Podcast zu beziehen. Leon Bichler hat für Sie diese Sendung moderiert und ich danke Ihnen, dass Sie auch jetzt wieder dran geblieben sind und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten zu Frag den Prof zur Bibel. Alles Gute Ihnen, behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.